Unser heutiger Gast, der Helmut Dollinger, ist ja wahrscheinlich einer der renommiertesten Radsporttrainer in ganz Österreich. Er war lange Zeit bei Bora Hansgrohe Trainer, ist dann gewechselt zu Q36.5 und trainiert seit heuer die World Tour Mannschaft von XDS Astana. Und weil es nicht schon genug Arbeit ist, betreut der Helmut nebenher auch noch Hobbyradsportler, die ja ambitionierte Ziele haben, wie zum Beispiel den Ötztaler Radmarathon. Und genau deswegen haben wir natürlich mit dem Helmut Dollinger gesprochen, weil ich wissen wollte, wie trainiert er ein World Tour Team und wie trainiert er aber auch Hobbysportler und wie ist da vielleicht eine Verknüpfung zwischen den beiden und was kann man für einen Ötztaler Radmarathon beispielsweise jetzt nur mitnehmen. Ein sehr tiefgründiges Gespräch mit dem Helmut über den Radsport generell, übers Training, über Ernährung, Vorbereitung, letzte Tipps und Tricks und noch vieles, vieles mehr. Ich habe mir sehr viel mitnehmen können. Ich hoffe, ihr könnt es auch. Viel Spaß mit der neuen Episode mit Helmut Dollinger.
Und ich würde jetzt auch gar nicht auf, ich will unter 10 Stunden fahren oder unter 9 Stunden, sondern an Lessing da kommen und schauen, was rauskommt.
Man wird müde, man hat da wenig Lust mehr irgendwann.
Ja, Kopf müde da.
Genau, ja. Kopf müde, ja.
Die Woche oder die 5 Tage nichts da. Die kann nicht schaden. Die Form ist nicht weg.
Würdest du sagen, für einen Ötztaler ist wichtiger, mental gut zu sein oder körperlich gut zu sein?
Ja, Güter entscheidet die Runde, darf ich sagen.
Ja. Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon. Servus Helmut.
Hallo.
Hey, danke, dass du im Podcast bist und mit uns nicht nur über den Ötztaler, sondern über deine ganze Trainererfahrung sprichst. Helmut, gib uns einmal einen Überblick, wie so dein Weg war in der World Tour Radsportwelt, wo du jetzt bist, gerade dass wir einmal einen Überblick haben, was du machst, wer du bist.
Mhm. Ja, ich bin jetzt seit circa 10 Jahren in der World Tour unterwegs und habe begonnen bei damals Bora Hansgrohe. Mhm. Das war in dem Jahr, wie der Peter Sagan ins Team gekommen ist und der Raphael Maiker. Und das war eigentlich gleich ein Vollstart, weil ich war dann nicht jetzt davor in einem Conti-Team-Trainer und dann in einem Pro-Conti und dann in die World Tour aufgestiegen, sondern 1, 2, 3 in die World Tour.
Ah, wirklich?
Mhm. Ja. Ich habe in Patrick Konrad davor trainiert. Also ich habe in Alban Lacata trainiert und dann in Thomas Reuecker und diverse Mountainbike-Profis, eben vom Ralf Denk, von seinem Mountainbike-Team damals, vom Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe jetzt. Und dann habe ich eben, wie der Tommy Reuecker dann seine Karriere beendet hat, bin ich dann kontaktiert worden von Christian Böhmer, ob ich nicht in Patrick Konrad trainieren würde, damals eben im NetApp-Team vom Ralf Denk. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich in 2 Jahren so ein bisschen von der Ferne trainiert, so quasi Online-Coaching und hat eigentlich gut hingehauen und dann ist, glaube ich, für den Ralf so das Thema gekommen, in der Welt, da gibt es die Regel, man braucht einfach hauptberufliche Trainer. Und ich glaube, ich war einer der wenigen Trainer, der erkannt hat. Und dann hat er mich eben gefragt. Und das war dann Mitte 2016 und 2017 war dann die erste Saison bei Bora Hansgrohe.
Wie lange warst du dort dann?
Bei Bora? Mhm. 7 Jahre.
Mhm. Also die ganze Peter Sagan-Zeit?
Die ganze Peter Sagan-Zeit und dann, glaube ich, nur 2 Jahre drüber hinaus. Mhm.
Und wer waren da deine Athleten, die du trainiert hast?
Ja, die Österreicher zum Beispiel, also Felix Großschartner, Patrick Konrad, eben davor schon gehabt und dann eben natürlich auch weiter trainiert. Und Gregor Milberger, Lukas Böstelberger, also dann Cesare Benedetti, diverse, also relativ viele Athleten im Laufe der Zeit, weil du hast immer so zwischen 7 und 9 Athleten in der World Tour, was du als Trainer betreust. Also zu viel sollen es natürlich auch nicht sein, weil du ja relativ nach und dran bist. Und ich glaube, es gibt so eine Regel, dass du jetzt nicht mehr wie 9 bis 10 Athleten betreuen sollst in einem Team. Also so 3, 4 Trainer Minimum braucht ein World Tour Team.
Mhm. Und mittlerweile bist du nicht mehr bei Bora, wo bist du jetzt?
Jetzt bin ich bei XDS Astana. Genau, die Zusammenarbeit mit Bora Hansgrohe hat sich dann beendet und dann war ich ja in der Schweiz bei einem Pro-Conti-Team und Pro-Conti ist nett, aber die Planungssicherheit ist einfach nicht so da, weil du nie genau weißt, darfst du jetzt an Darfst du jetzt Roubaix fahren oder nicht, oder kommst du zum Giro rein oder nicht, oder zur Tour. Und da habe ich dann, durch das, dass ich verwöhnt war, weil es ist natürlich für einen Trainer der super Luxus, dass du weißt, Patrick Konrad ist zum Beispiel zusammen mit dem Raphael Maikra der Captain beim Giro. Dann weißt du genau, das sind die Höhentrainingslager, das sind die Vorbereitungsrennen und es gibt in Giro. Und bei Pro Conti hast du das halt nicht gewusst. Und das war ein bisschen mühsam, es war dann auch nicht so ein super erfolgreiches Jahr für das ganze Team und vielleicht auch für mich als Trainer. Und dann hat sich eben die Chance ergeben, dass ich zu XDS Astana wechseln kann und das habe ich sehr gerne angenommen, dass ich die Möglichkeit gekriegt habe.
Du trainierst aber nicht nur die World Tour Profis, sondern auch ja, solche beispielsweise wie mir, einfach Amateure, die beispielsweise in Ötztaler fahren wollen. Mhm. Wie viele trainierst du da beispielsweise so nebenher noch?
Also nebenher habe ich so circa, das variiert, also gerade in der Woche hat einer zum Beispiel aufgehört, dass er mit mir trainiert, weil verletzt oder, also es ist immer ein Einstieg und ein Ausstieg übers Jahr, aber so 20, 25 Hobbysportler, wobei da sind Hobbysportler dabei, die haben verdammt gute Werte, also die als Hobbysportler zu bezeichnen, ist fast ein bisschen eine Frechheit. Genau, aber so um die 20, 25. Und Ötzi-Starter, so ich schätze mal 5, 6.
Da gehen wir später noch drauf ein. Jetzt bleiben wir zuerst schon mal in deinem World Tour Trainer sein. Wie gestaltest du dir beispielsweise so ein Training? Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt ein Athlet bei dir bin? Sagst du mir dann, hey, heute fährst du 5 Stunden, heute Morgen fährst dann Intervalle über 6 Stunden.
Jetzt bezogen auf dich als Athlet oder als
nein, beim World Tour Fahrer.
Für den World Tour Fahrer? Ja, ist halt auch wieder der Luxus. Du weißt genau, der hat keinen anderen Job. Also Radprofi ist sein Job und alles soll sich um seinen Job umdrehen. Das ist jetzt beim Hobbysportler natürlich nicht der Fall. Wobei, was man absolut nicht vernachlässigen darf, ist, dass ein World Tour Profi genauso ein Privatleben hat, genauso private Probleme hat oder Glücksfälle oder eine Geburt oder was auch immer. Und das musst du natürlich auch einbauen ins Training, weil man einfach mit Menschen zu tun hat. Und ja, aber normal, also ich gestalte das Training über Training Peaks. Aber das ist eigentlich die Plattform, was mehr oder weniger jeder verwendet. Und ja, zum Beispiel, ich habe ihn Diego Lissi jetzt übernommen, also der war 6 Jahre bei UAE, 6, 7 Jahre. Und da ist einfach sein Training Peaks Account umgeschwappelt worden auf mich. Und jetzt bin ich sein Training Peaks Trainer. Habe aber die ganzen alten UAE-Trainings drin zum Beispiel. Also das ist toll und nicht toll zugleich, weil wenn ein Athlet von mir zu einem anderen Trainer wechselt, dann hat der alle meine Trainings drin. Mhm. Außer ich würde es rauslöschen, aber den Aufwand tue ich mir wahrscheinlich nicht an. Mhm. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr offene Weitergabe von Trainerwissen natürlich. Mhm. Und ja, und planen tut man es. Ja, immer so ein Standardtag ist, sage ich mal, 5 Stunden Training. Mhm. Zwischen 3,5 und 6 Stunden. Und natürlich mit diversen Inhalten. Mhm. Also da ist der Umfang definiert, ob es halt 4 Stunden sind und dann halt wöchene Intervalle und zu welcher Zeit vom Training. Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich die Intervalle am Anfang fallen lasse, wo er noch frisch ist, oder ob man vielleicht die gleichen Intervalle am Ende des Trainings fallen lässt. Ja, das sind so die diversen Feinheiten im Training.
Und da hat natürlich jeder Trainer seine eigene Philosophie, wie er die Leute trainiert. Was ist so beispielsweise deine Philosophie? Sagst du Zone 2 immer die ganze Zeit? Oder was ist so dein?
Ich meine, wenn man jetzt kategorisiert, es gibt harzer Trainer und Trainer, die vielleicht eher aufpassen, dass es jetzt mit der Intensität nicht zu grob wird, dann bin ich definitiv ein Aufpasser. Weil, also ich habe es in meiner, ich mache das jetzt seit sicher locker 25 Jahren und ich habe, glaube ich, noch keinen erlebt, der zu wenig tun hat, weil er nicht wollte oder weil er nicht motiviert war, sondern fast immer, dass die sowohl Profis als auch die Hobbysportler zu viel wollen. Und wenn man sich dann ein bisschen wieder auf den Boden, der, nicht Realität, sondern auf den Boden bringt, auch mit Intensitäten und so, dass man es ein bisschen runterholt, dann funktioniert es eigentlich meistens um einiges besser. Wobei ich natürlich sagen muss, es gehört schon auch hart trainiert. Aber viele neigen dann dazu, dass sie sagen, und wieder Haut und wieder Haut und da Intensität und da ist einfach brutal zum
Aufpassen. Also heißt, das würdest du weder einem Amateur noch einem Profi empfehlen, zu viel zu machen, sondern schon schauen, okay, dass es mit Maß und Ziel ist.
Ja, absolut.
Ja. Ja. Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen Training mit Profis und Training mit Amateuren, außer natürlich die Werte und die Intensität und wie lange und so? Würdest du sagen, zum Beispiel beim Amateur ist natürlich, brauchst du weniger Zone 2 Training beispielsweise oder brauchst mehr Intervalle? Was sind da die Unterschiede?
Ja, ein Profi hat halt unglaublich viel Rennen, also Etappenrennen und Eintagesrennen. Also wir reden da von 50 bis 75 Renntage. Also es ist, also ein Renntag ist Saustechen. Also es ist nicht mehr wie jetzt vorher mal rennen und schau, dass ich in Form komme, sondern das ist komplett Limit. Und von diesen Limitrennen hast du vielleicht 65. Also 65 Ötztalers. und da ist natürlich, also wenn man sich jetzt auf einen Ötztaler vorbereitet, dann hat man einen Ötztaler und vielleicht 5 Vorbereitungsrennen. Weiß nicht, dass man in Arlberg Giro fährt und Dolomiten rumfährt in Osttirol und weiß nicht, ein paar Rennen halt, Tannheimer. Und dann ist man bereit oder man trainiert überhaupt fast nur und man will dann das Rennen fahren, in Ötztaler zum Beispiel. Da muss natürlich intensiv trainiert werden, ganz klar. Aber bei Profis, bei so hohen Rennbelastungen und so vielen Renntagen und vielen Reisetagen, ja, da muss man natürlich mit der Intensität schon brutal aufpassen dann.
Ja, weil sie sonst sofort im Übertraining sein und dann
genau, bringt sie nichts mehr. Ja, genau.
Will man, das ist immer nämlich jetzt in meinem Training, also ich mache es allein, ich mache es einfach nach Gefühl und denke mir, hey, ich habe Spaß und so mache ich es jetzt. Ist es für mich manchmal ab und zu gut, dass ich ins Übertraining komme und dann mal länger Pause mache? Oder soll ich da gar nicht hinkommen?
Nein, das ist schon gut. Also, weil du das System einfach so reizt, dass sich was tut im Körper. Also auch wenn es einmal, du fährst eine Woche auf Trainingslager, also das ist der Klassiker beim Hobbysportler. Der hat dann eine Woche Zeit, geht nach Malle oder wohin auch immer und trainiert viel zu viel. Weil ein Berufstätiger hat dann einfach Zeit und dann sagt er nicht, jetzt trainiere ich statt 12 Stunden die Woche 18 Stunden, sondern trainiert 28. Und Intensitäten ergeben sie mit Kumpels oder halt, weil man Intervalle fährt, aber es ist definitiv eine Überforderung vom System. Trotzdem bringst du die weiter, weil du ja danach eine Phase hast, wo du einmal 1, 2, 3 Wochen reduzierter trainierst. Und das Gleiche ist zum Beispiel wir haben das bei den World Tour Profis festgestellt, ein Grand Tour bringt einen einfach brutal viel weiter. Also kann man sich vorstellen, wenn man schaut, was jetzt beim Giro oder bei der Tour oder bei der World Tour geleistet wird, dass das eine komplette Überforderung vom System ist. Nur, wenn man sich davon erholt, dann ist der junge Sportler auf einem höheren, also Leute, die ein Grand Tour fahren, das erste Jahr, die sind im nächsten Jahr einfach Stufen stärker. Und den gleichen Effekt gibt es dann mit 2 Grand Tours. Wenn zum Beispiel Giro und Vuelta fährst, also das war bei Großschartner, bei Konrad, bei Mühlberger, alle, die was dann 2 Grand Tours gefahren sind, die hat es dann auf die nächste Stufe gebracht. Und das ist natürlich genau die Überforderung, wo man beim Hobbysportler vielleicht einfach das man im Trainingslager dann erlebt.
Mich würde mal wahnsinnig interessieren, wenn du jetzt World Tour Team hast, da hast du natürlich unterschiedliche Leistungsniveaus auch. Und diese Leistungsniveaus spiegeln sich dann im Rennen wieder, aber im Training tust du es ja komplett individuell. Wie gehst du jetzt als Trainer damit um, wenn zum Beispiel ein Athlet für dir wahnsinnig gut performt im Rennen, einer komplett schlecht, aber du hast im Endeffekt einen ähnlichen Trainingsplan. Wie gehst du damit um?
Ja, wenn das Nicht-Performen aufgrund von Überlastung ist, dann nimmst du noch mehr raus. Dann sagst du einmal 3 Tage oder 5 Tage das Radl nicht angreifen. Also ich bin da ganz mutig bei so Sachen, weil ich einfach gesehen habe, dass das total gut wirkt. Weil da jetzt ein bisschen das Training reduzieren, also genauso, ich bin ja ein Freund von ich will nicht sagen Extremen, aber ich will ein gescheites Trainingslager und ich will dann eine gescheite Erholung, weil der Körper muss ja merken, der muss ja überreißen, um was es jetzt geht. Jetzt belasten und dann soll er sich erholen. Und genau, und wenn jetzt jemand, wenn jetzt ein Sportler einfach aufgrund von, weil er vielleicht drüber ist, weil er einfach schon zu lang in der Rennphase ist, dann musst du einfach einen Plan rigoros abändern. Also musst du nicht sagen, ja, es gibt Sollzahlen, also ich mache da jetzt über 20 Stunden trainieren, weil sonst der oder der Effekt eintritt. Ja, das ist mir komplett wurscht.
Bringt sich da nichts mehr, ja.
Wenn er da in einer Woche mal 7 Stunden trainiert oder vielleicht einmal eine Woche total offen macht, warum nicht?
Das heißt, man hört schon raus, ich meine, das ist eh bekannt, Regeneration ist fast wichtiger, wie das Training fühlt. Das heißt, du bist du ganz radikal und sagst, gut, ein Hobbysportler, jetzt hast du mal eine Woche ein Trainingslager gemacht oder sagen wir 10 Tage Vollgas-Trainingslager, jetzt kannst du mal eine Woche das Radl nicht angreifen, das ist völlig okay.
Ja, es ist vielleicht, das wollen sie auch nicht, weil meistens ist ja das nach dem Trainingslager, also man ist so auf einem High, weil man fühlt sich ja dann in der Trainingslagerwoche fast ein bisschen wie ein Profi, oder? Weil man nichts anderes da hat, trainieren, essen, schlafen und vielleicht einmal eine Massage und dann geht es wieder weiter und am nächsten Tag, am nächsten Tag. Und dann wirst du ja nicht 5 Tage nichts da, also das ist ganz klar. Aber wirklich deutlich reduziert trainieren ist auch ein bisschen unsympathisch, weil es sich komisch anfühlt, weil man Reparaturwasser in die Füße hat, man speichert Glykogen ein, das wird in Verbindung mit Wasser, dann nimmt man gefühlt zu, was man ja nicht zunimmt, sondern es ist halt Wasser. Das sind alles so, nicht so nette Effekte, aber es ist brutal wichtig, weil einfach eine große Belastung muss man mit der gescheiten Regeneration abfedern.
Mir würde einmal interessieren, ich meine, du kennst die Daten aus erster Hand, was ist denn so, was fährt jetzt so ein Profi, Tour de France-Etappe, Ende letzte 20 Minuten hoch, wo sind wir da bei Watt pro Kilo?
Ja, also ich habe mir gerade vor unserem Interview die Daten von der gestrigen Etappe angeschaut auf dem Mont Ventoux. Und das ist jetzt ein klassischer Stundentest, AFDB-Test, weil der Aufstieg so circa eine Stunde war, also ich glaube 57 Minuten im Fall vom Higuita. Und also in Sergio Higuita trainiere ich bei XDS Astana und der ist eben gefahren 350 Watt mit 56 Kilo, sind halt 6,2 Watt pro Kilogramm und kassiert aber 2 Minuten auf dem Pogacar, also dann kommen wir wahrscheinlich hoch, ich glaube, ich habe gelesen, dass er irgendwas 6,5 Watt fährt und eben der Sergio fährt halt 6,2 Watt und ja, passt halt zusammen, aber Mitte zweiter Woche von der Tour plus am Ende von der Etappe, also nicht frie Ski und mal irgendwo schnell aufgefahren, sondern das ist dann...
Aber das ist dann schon ein wirklich komplett Limit, oder?
Ja.
Also da ist schon ein Karrierebestwerter dran, oder?
Ja, genau, also das war definitiv Karrierebestwert. Also alle Daten, was ich für ihn habe, alle Files und in die Jahre zurück ist da... Er ist auch nie, also es ist jetzt nicht, weil er so toll trainiert ist von mir, wahrscheinlich.
Natürlich ist er toll trainiert.
Aber vielleicht ist er einfach noch nie eine Stunde Limit gefahren. Ich meine, der Berg ist einfach, zum Beispiel das Kitzbüchler Hohn ist nach 30 Minuten aus. Also da hast du keinen Stundenwert. Und an dem super langen Berg hast du dann Stundenwert und er wollte halt auf Gesamtwertung fahren und deswegen, jetzt hat er halt den Stundenwert stehen. Das wird vielleicht in seiner Karriere der Bestwert bleiben.
Das ist brutal. Hey.
Aber 6,2 Watt ist schon gewaltig. Ja. Und die 6,5 von Vinegard und Pogacar ist natürlich gewaltig. Ja.
Ja, das sind wirklich dann Werte, wo also das sind so astronomisch, finde ich. Das kann ich ja nicht einmal auf 5 Minuten treten.
Ja,
frisch,
mit zwei Touren. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel Marathonläufer hernimmst, also wenn du jetzt, also ich bin ja deutlich besserer Radltrainer wie Lauftrainer, aber ich glaube, wenn du jetzt in 2 Stunden Marathon läufst, also wie halt so die Weltrekordzeit, zum Beispiel, was damals in Wien gelaufen worden ist, Ich weiß jetzt nicht genau, aber das sind auch 21 km/h oder 20 km/h oder immer. Ja, lauf einmal 20 km/h,
brutal, da ja.
Knack sie sofort um. Mhm. Also da, das ist, sind einfach Leistungen, die sind schon unglaublich. Mhm. Ich meine, was vielleicht sagen ist, weil natürlich auch die Aufwärtszeiten das Thema sind, dass sie halt jetzt so schnell fahren. Wenn man schaut, wie das aufgebaut worden ist, die Etappe. Also das ist einfach für so viele Helfer gefahren worden, also die Zeit ist gar nicht so relevant, weil da sind einfach so viele 3-4 Helfer, die auch Weltklasse sind, die auch aufs Podium an einer Grand Tour fahren könnten, die sind vorgespannt worden und natürlich resultiert die schnelle Gesamtzeit aus den ganzen Hilfen. Klar, also wenn er jetzt, wenn der Bogi da allein auffährt oder der Vinegar, dann brauchen sie wahrscheinlich auch eine Minute länger. Also man kann da jetzt nicht die Zeiten so vergleichen. Dann natürlich auch, ich meine, jetzt fahren sie mit Zeitfahrradl, die halt 6,8 Kilo wiegen. Mhm. Also Zeitfahrradl im Sinn von, der Rahmen ist halt so aerodynamisch perfektioniert. Der Pantani hat damals ein Witzradl gehabt. Also es war einfach ein Steuerradl oder ja, vielleicht schwerer. Also da, du kannst die jetzige Zeit eben mit damals vergleichen. Mhm. Vom damaligen negativen Aspekt natürlich, also vom ganz negativen Aspekt, plus die jetzige Top-Ernährung, was es halt jetzt gibt. Also das ist eine komplett andere Liga,
wie es damals hat sich das verändert, vor allem ernährungstechnisch? Also das war ja früher, ich meine auch trainingstechnisch, was man früher gesehen hat, so in den 2000er Jahren, einfach immer nur All-Out, Vollgas im Training, oder? Und dann
ja, viel weniger kontrolliert, weil eben viel mehr Freestyle und vielleicht Undercover-Trainer oder Betreuer oder was auch immer gehabt. Und jetzt ist halt, also wenn ich es jetzt bei XDS Astana anschaue, wir sind jetzt nicht das allerwissenschaftlichste Team, aber wir sind, bewegen uns nur noch auf der Höhe. Mhm. Also das ist einfach so genau getimt, das ist ganz eine andere Liga wie damals. Und ernährungsmäßig, also früher war so eine Faustregel so 60, 70, 80 Gramm pro Kohlenhydrate pro Stunde. Das sind wir jetzt beim Doppelten. Das Doppelte. Also es ist einfach, der Tank ist immer voll, außer er ist leer. Also man kann natürlich auch mit der heutigen Ernährung leer fahren. Aber normalerweise, wenn du mit dem Morgen das aufnimmst, dann hast du einfach Energie zur Verfügung. Mhm. Und das über Jahre. Also nicht über Jahre, also dann war vielleicht 2022 ein gutes Jahr, 23, 24 ein gutes Jahr. Du wirst ja von Jahr zu Jahr stärker.
Ja, klar.
Die profitieren auch von den Ernährungsstrategien, was es jetzt einfach seit Jahren schon gibt. Mhm. Und dass du einfach auch 140 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen kannst.
Also,
dass der Magen das auch, dass das der Magen auch zulässt. Also, das Produkt ist so aufgebaut und man trainiert es auch mittlerweile. Also, das muss man auch trainieren. Also, jetzt einfach so, vielleicht auch ein Tipp für den Radlmarathon. Nicht viel Kohlenhydrate zu sich nehmen oder nicht das Spezialgel probiert haben und dann beim Rennen das und jetzt packe ich den Superjoke raus, sondern man sollte schon in die Aufnahme auch gewöhnt sein. Also drain the gut, sagen wir da, einfach im Magen auch trainieren, dass er das aufnimmt. Magen, Darmtrakt, muss das gewöhnt sein. Die Jungs fahren ja in viel höhere Laktatzahlen wie jetzt beim Ötztaler. Also die ganzen Attacken, was da gefahren werden, das ist immer Schwelle oder drüber. Und beim Ötztaler solltest du ja schon schauen, dass du das vielleicht mit 3-4 Laktat machst und nicht auf 8. Oder das, da wird einfach viel mehr Glykogen verbrennt in die noch höheren Intensitäten. Und deswegen gehen die ja so hoch mit die Gramm pro Stunde.
Jetzt gehen wir mal in Richtung Ötztaler, mehr amateurlastig. Wenn die Folge rauskommt, ist der Ötztaler in 3,5 Wochen. Mhm. Was empfiehlst du dort jetzt in die Fahrer oder in den Teilnehmer noch?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es hängt davon ab, wie es an jetzt geht. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel gerade in, ich glaube, der Dannheimer Radmarathon war vor 10 Tagen oder sowas, und wenn man da gut im Training ist und da ist sehr gut gerollt, dann würde ich natürlich nur mal regenerieren, einfach eine lockere Woche einschieben und dann nur mal vielleicht einen 2-Wochen-Block, dass man normal trainiert, aber jetzt nicht, jetzt muss ich nur alles, was mir noch einfällt, einpacken, sondern cool bleiben, gute Trainingswoche, die man auch gewöhnt ist, vielleicht ein, zwei lange Einheiten noch am Wochenende einstreuen mit einmal eben nur mehr einen Sechsstünder oder Teile vom Ötztaler abfahren. Mhm. Und dann, was ich ganz gut gezeigt hat, war eine Ruhewoche, zwei Wochen vor dem Ötztaler und mhm. dann die Woche zum Ötztaler wieder einigermaßen normal trainieren. Nicht, dass man dann vor dem Ötztaler die Ruhewoche hat, der Körper ist ein bisschen aus dem Geschirr. Man hat dann auch ein schlechtes Gewissen, dass man war und jetzt trainiere ich nicht und jetzt, mhm. Weißt du, dass man dann mental vielleicht ein bisschen übernervös mhm. wird. Also ich habe es in letzter Zeit eigentlich so gemacht, dass ich eher die zwei Wochen davor die Ruhewoche gemacht habe und dann also eine ganz normale Woche mit, also normal natürlich auch deutlich reduziert, mhm. aber jetzt nicht so reduziert, wie man es jetzt vielleicht machen würde okay. vor dem Ötztaler. Einfach auch ein bisschen, um wieder in Schwung zu kommen und ja, auch der mentale Aspekt. Dass mhm. man, mhm. Und vor allem auch für Sportler, die vielleicht dann auch ins Ötztal anreisen. Und wenn die dann da im Ötztal sind und nur Ruhe haben, dann trauen sie auch durch, weil dann sind die geilen Zeit. Anstiege da und man kann mhm. theoretisch nichts fahren. Also da auch die Ruhewoche davor besser und dann, wenn man dann da ist, dass man ruhig an einem Dienstag oder Mittwoch nur mal eine gescheite Runde fährt.
Mhm. Was würdest du sagen, ist so der größte, sind so die größten Fehler, die die Amateure im Training machen?
Ja, ich meine, der Ötztaler ist brutal übermächtig. Also das ist so wie für einen Radlprofi die Tour de France oder wie Roubaix, wo man sagt, wow, 50 Kilometer auf Kopfsteinpflaster, mhm. Wahnsinn. Ist halt der Ötztaler für einen Hobbysportler ein Riesentag. Und dann meint man vielleicht, ja, den Riesentag muss ich dreimal probieren davor, dass ich bereit bin für den Riesentag. Ich glaube, das ist gar nicht nötig. Also wenn man 3, 4, 6 Stunden fährt, mhm. müsste das reichen. Also man muss jetzt nicht an 8 Stunden oder an 10 Stunden fahren. Man ist mit den 6 Stunden auch vorbereitet. Oder man fährt einmal an Samstag und Sonntag an 6 Stunden und an 5 Stunden drauf. Also sowas ist auch sehr gut, dass ich jetzt vermeide, dass ich an ganz eine lange Einheit machen muss. Ja, ja. Natürlich kann ich auch mal einen 10 Stunden heute in Ötztaler und mit einer Pause am ganzen Tag. Mhm, habe ich auch schon gemacht mit Kollegen. Macht auch Spaß. Ist auch gut für Selbstvertrauen, weil dann sieht man schafft es auch im Training. Ja. Und
aber im Endeffekt würdest du sagen, man muss gar nicht diese Belastung vom Ötztaler, der dann auf die zukommt, den muss gar nicht im Training simulieren, weil der ist sowieso so riesig, der will es gar nicht im Training simulieren.
Ja, und das geht ja im Tagesgeschäft gar nicht aus. Also ja. in deinem normalen beruflichen Umfeld. Könnte man es jetzt wünschen und wäre es ein Ötztal-Radmarathon-Profi, dann würde ich ihn schon so vorbereiten, dass er das auch trainiert, aber dann müsste er der Profi sein. Mhm. Und da aber so gut wie keiner Profi ist, geht sich das ja gar nicht aus. Und dann reicht es aber auch mit 10, 15 Stunden kurz mhm. Training, dass man je nach, eine Grundgeschichte ist ja sowieso das Talent oder die Voraussetzung vom Sportler. Aber wenn jetzt einer normal talentiert ist, dass er mit 10, 15 Stunden, dass er da um die 9 Stunden das fahren kann, das ist ohne weiteres mhm. möglich. Auch mit, sage ich mal, mit 10, 12 Stunden Training mhm. pro Woche.
Sagen wir mal, ambitionierter Hobbyradsportler, der jetzt sagt, du, ich will nur in 9 Stunden fahren, vielleicht knapp unter 9 Stunden, nimmt recht viel Zeit in auf, also wendet viel Zeit auf für den Traum, den er da quasi hat. Was würdest du sagen, wie viel Trainingscamps wären gut und wann soll das letzte Trainingscamp vor dem Ötztaler sein?
Also ein Klassiker ist natürlich im Frühjahr, dass man sagt...
Ja, nach dem Winter halt.
Oder? Ja, weil man hat sich vielleicht mit Zwift die Kanten gegeben im Winter im Keller und dann belohnt man sich halt mit Malle oder mit Südspanien oder was auch immer. Einmal eine Woche oder 10 Tage, dass man sagt, das gebe ich mir, weil das ist jetzt auch Belohnung, weil ich so mhm. als Motivationshilfe vielleicht. Das ist einmal natürlich gut und wichtig. Und dann ist natürlich schon so eine Woche vielleicht... sei es im Ötztal oder in Südtirol oder wo auch immer, dass man sagt, man gibt es einmal eine Woche in den Berg mhm. und das würde ich dann so, ja, vielleicht 3 Wochen vor dem Ötztaler machen, so als letzten Peak.
3 Wochen, also ja. 3 Wochen davor soll es aufhören quasi, das Training.
Ja, genau. Mhm. Ja. Und dann, oder sogar auf 2 Wochen und dann die Ruhewoche und dann die Woche zum Dreikämmer und dann, aber das sind alles das muss man natürlich auch so in den Jahresablauf einplanen. Mhm. Was auch überraschenderweise ganz gut funktioniert hat, war einmal vielleicht ein Familienurlaub, ich sage jetzt so aus dem Umfeld, eine Woche Rimini, mhm, mit Radlverbot, weil die Familie nimmt natürlich auch viel in Kauf, dass man einfach einmal total die Batterien wieder auffüllt, vielleicht ein richtig schlechtes Gewissen hat, also mhm, das Gewissen der Familie gegenüber einmal was Gutes tut, und man selber einfach einmal sagt, nein, ich nehme das Radl gar nicht mit. Und dann eben vielleicht zwei Wochen Dreikrim wieder, gut in Drittkrim, dann diese Trainingswoche macht und dann zwei Wochen erholt und dann rollt super beim Ötztal. Mhm. Also ganz eine komische Vorbereitung eigentlich, mhm, hat aber schon ein paar Mal sehr gut funktioniert.
Ja,
um das zu vermeiden, entschuldige, dass ich da reingekriege, aber Ende Juli ist es noch total gut gegangen und Anfang August auch. Und dann auf einmal, weißt du, so mir damit, weil die Vorbereitungszeit bis zum Ötztaler ist brutal lang. Und da also lieber
wärst,
so ein Sicherheits-Backup einbauen, mhm, weil die Woche oder die fünf Tage nichts da, die kann nicht schaden. Die Form ist nicht weg. Die ist vielleicht gefühlt weg, dass dann ein, zwei Tage nicht rollt. Aber nach einer Woche ist man da wieder drin und dann sagt man, boah, ich bin komplett frisch. Und
ja, ich kann es zu 100% bestätigen, weil ich habe genau das so gemacht. Ich war bei mir daheim in Wien halt so ein kleines Trainingslager gemacht. Also ich bin einfach eine Woche davor recht viel gefahren oder fast 10 Tage davor. Einfach recht mehr gefahren wie sonst immer. Mhm. Dann war ich eine Woche in Finnland und habe wirklich das Radl gar nicht mitgenommen. Bin jetzt wieder da und merke richtig, also ich fahre bessere Werte. Einiges besser. Und die Woche Pause hat mir auch richtig geholfen, weil zuerst habe ich schon gemerkt, boah, jetzt langsam hast du die Trainierszeit Dezember, irgendwann, man wird müde, man hat da wenig Lust mehr irgendwann.
Ja, Kopf müde da.
Genau, ja. Und dann kommst du wieder zurück und das läuft einfach wieder.
Ja,
genau. Also das kann ich auch aus Amateursicht definitiv so unterschreiben. Du hast sicher öfter Athleten, die sich ja komplett, ich sag's jetzt salopp ausgerückt, in die Hose scheißen vom Ötztaler, weil sie noch nie gefahren sind, so wie ich letztes Jahr.
Ja.
Was gibst du denen mit für den Kopf, mental? Manche brauchen wahrscheinlich trotzdem den letzten Push. Ne? Was sagst du denen?
Ich meine, der Klassiker ist, man hat zum Beispiel, also jetzt rede ich von Tiroler Athleten, die jetzt da wohnen und sagen, wow, und dann bin ich mit dem Zug nach Innsbruck gefahren und dann bin ich in Brenner gefahren und also ich bin halt so vielleicht 3/4 von der Runde gefahren. Mhm. Boah, und das war richtig zart und jetzt fällt mir nur ein Berg, wie soll sich das ausgehen? Also, und dann machst du vielleicht auch eine Pause irgendwo, mhm, weil du sagst, ja, ist ja allein ein Trainingstag und jetzt und Flaschen auffüllen muss ich sowieso und dann gehst beim Spar in Südtirol rein und dann ja, und der Restart dann, dass du wieder anfängst und dann ins Team reinfährst, das ist natürlich auch nicht, also das ist ja eher zach als wie lustig. Ja. Also die Pause machen ist lustig, aber das Wegfahren ist wieder zach. Und dann lass den Tag Revue passieren und dann denkst du, boah, richtiger zacher Tag. Ja. Und jetzt ist es aber nur 3/4 von dem ganzen Teil. Da fällt mir ein riesen Anstieg und vielleicht 80 Kilometer. Ja, aber der Renntag ist ganz anders. Also der Renntag ist man ist in dem Flow drin, das geht auf jeden Fall.
Das läuft dann einfach, ja.
Ja, genau. Mhm. Und die Angst war nur immer so gut wie immer unbegründet. Mhm. Also es ist nur ganz wichtig, sich das Tempo gut einzuteilen, dass man nicht in so einem Euphorie-Wahnsinn drin ist und sagt, hört euch, und dann... Ja, genau.
Also das heißt, du würdest schon sagen, eine der wichtigsten Sachen ist, Kühtai nicht überbasen, sondern einfach wirklich ruhig angehen und dann...
Ja, Kühtai entscheidet die Runde, darf ich sagen.
Ja.
Ja. Mhm. Wenn Kühtai, alle von am Anfang vom Kühtai zu schnell. Weil man ist froh, dass man das Bergausstück, die ersten 30 Kilometer überlebt hat, sage ich mal, oder sturzfrei oder endlich ist man da. Und dann fängt man klettern und dann fährt man mal und... Was weiß ich, die Schwelle ist, oder die, die Sollwatt wären jetzt, sagen wir, 250 Watt. Mhm. Und irgendwie fährt man so dahin und nach 5 Minuten schaut man drauf und man ist nie unter 300 Watt, weil man einfach so happy ist, dass der Tag, es wird auch heller und ja, und da, das ist Alarmstufe Rot.
Das Gift, ja.
Dann, ja, weil man ist ja natürlich gut trainiert, hoffentlich. Mhm. Und am Anfang geht es ja gut, aber eben, wenn man zu schnell dran ist, das bierst man definitiv. Mhm. Und die 5 Minuten schnell fahren im Kürte, das sind für nichts. Und kosten hinterher sich dann 20 Minuten am Dimmelsjoch.
Das spürst du richtig.
Und am Jaufen definitiv auch.
Ja.
Also die Einteilung ist mega wichtig. Mhm. Und dann halt, ja, Brenner ist jetzt kein richtiger Berg, aber ist echt oft
schwierig
zum Fahren.
Mhm. Ja. Ich finde das Schwierigste.
Ja, weil man hat da die Bergiesel-Schleifen, fährt jeder schnell. Das kann man in Kauf nehmen, 100%. Weil danach ist es flach und man kann in der Gruppe mitfahren. Und da jetzt die Gruppen gehen zu lassen, das würde ich jetzt auch nicht machen. Mhm. Aber da halt gut verpflegen, essen, weil was am Brenner nicht ist, das fällt dir dann definitiv am Jaufen.
Also Kühlter ist wichtig, dass man die überpaced, und Brenner ist halt richtig wichtig, dass du die Ernährung, was du da zu dir nimmst, brauchst im Jaufen und am Dimmel, dir fehlt da sonst.
Ja, genau. Ja. Mhm. Was da nicht ist, das, weil es braucht natürlich auch Zeit, bis es im Körper ankommt, und das brauchst du dann am Jaufen. Und Jaufen ist auch gern so ein bisschen krampfanfällig, wenn man dann nach der langen Abfahrt oder längeren Abfahrt vom Brenner runter, ja, man dreht, klar, man dreht nicht und, und dann, bis man wieder in Schwung ist, kann es auch sein, dass die Hacks nicht ganz gescheit mitspielen, da nicht, sich nicht verunsichern lassen. Einfach, würde ich mal sagen, auch drüber fahren, in einem ruhigen Tempo, aber nicht, nicht jetzt denen anfangen, sondern einfach weiterfahren und der geht schon weg, der Kampf. Mhm. Oder das komische Gefühl in den Beinen.
Würdest du sagen, man soll abwärts immer treten?
Ja, ich meine, so natürlich einmal die Hacks einmal hängen lassen ist vielleicht auch ganz nett, weil man einfach einmal nicht treten muss, weil das ja der Luxus ist, wenn es auch mit 80 km/h hingeht, ohne dass man tritt. Aber prinzipiell baust du eigentlich Laktat besser ab. Mit Treten
baut man Laktat. Also leichtes einfach. Treten sollte man schon immer, wenn du aus der Kehre rausfährst, wieder leichtes Treten
zu finden. Ja, genau. Ja. Einfach auch, und du baust ja eben Abbauprodukte baust einfach besser ab, wenn du gewisse Watt fährst, als wir nicht. Das ist definitiv.
Ich hab immer ganz ein richtig blödes Problem. Ich habe so Belastungsasthma. Mhm. Ich gehe jetzt, ja, sagen wir, 5 Stunden Radl fahren. Oder sagen wir 2 Stunden, ich gebe mir die Kanten. Dann habe ich 20 Minuten später habe ich die Husten.
Ja, okay.
Und das ist aber dann nach 10 Minuten, 14 Stunden wieder vorbei. Obwohl, das ist halt kacke dann auch. Und wenn ich jetzt, das war zum Beispiel letztes Jahr bei mir so, bin ich vom Jaufen runtergefahren, da fährst du ja eine halbe Stunde fast, oder 20 Minuten, eine halbe Stunde, und dann ist es eingetreten, weil ich halt nicht getreten habe und nichts, sondern einfach nur rollen lassen habe die ganze Zeit.
Ja.
Und dann die ganze Zeit das halbe Dimmel sich auch aufgekuscht, weil der Körper schon wieder angeschalten hat, eigentlich vom Jaufen runter.
Ja.
Und das habe ich mir dann gedacht, das darf ich nie mehr machen. Ich muss immer zumindest ein bisschen treten, also einfach die Herzfrequenz irgendwo bleibt, in einem Rahmen, dass sie
sich reintritt. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was da die Ursachen sind, aber sobald das System eine Chance hat, also es merkt, das System fährt runter, der Puls geht runter, die Atmung, dass da Prozesse in Gang gesetzt werden, die dann negativ sind für das Problem.
Ja.
Eben, das ist jetzt, ob es jetzt Leistungsasthma ist oder Belastungsasthma oder Krampfanfälligkeit, ist die gleiche Baustelle.
Sowieso. Würdest du sagen, für einen Ötztaler ist wichtiger, mental gut zu sein oder körperlich gut zu sein?
Meine Frau ist ja Mentalcoach, ja. Die sagt wahrscheinlich mental. Ich bin mehr Freund vom Stoffwechsel, dass ich sage, das muss gut sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Pogacar mental der stärkste Bursch ist.
Ich glaube auch, dass er. Da glaube ich auch, ja.
Ja, aber Ötztaler, da die meisten ja, also 90% von die Teilnehmer sind wahrscheinlich körperlich überfordert. Mhm. Und da kommt natürlich die mentale Komponente dann dazu, dass ich sage, okay, bis zu der Kehre, das nehmen wir jetzt vor. Nicht, dass ich das ganze Sieg, sondern dass ich einfach in Abschnitten denke. Also da ist mental sicher mega wichtig.
Was kann man tun, wenn man an Dimmel durchauf ist, komplett gore ist, komplett fertig ist, keine Lust mehr hat? Hast du irgendeinen goldenen Tipp?
Ich würde einmal stehen bleiben. Ich würde einmal auch ohne Treten mal ein Gel nehmen oder einen Riegel essen, weil die Minute oder die 2 Minuten, was man da verliert, eventuell auch mal aufs Klo gehen, weil volle Blasen ist auch, man ist zwar, klingt blöd, weil man schwitzt ja natürlich auch viel und man pisselt über die Haut, wie man so salopp sagen kann, aber wenn man viel trinkt, kann auch ohne weiteres sein, dass die Blasen voll ist und die blockiert auch das System. Also ohne weiteres einmal, dass man sagt, so, jetzt reicht's. Ist mir selber einmal passiert sogar. Ich bin ja auch x-mal in Ötztaler gefahren und habe mir gedacht, wow, was ist jetzt eigentlich los? Also nach Moos war das. Und dann habe ich gedacht, nein, bei mir geht es ja um nichts. Ich bin halt so knapp zwischen 8,5 Stunden und 9 Stunden bin ich gefahren. Und dann habe ich gedacht, nein, geht jetzt echt um nichts. Und jetzt genau das, was du jetzt gesagt hast. Und habe einmal ein Gel getrunken, währenddessen habe ich mich erleichtert. Und danach habe ich 30 Grad mehr gehabt. Also es war, ich weiß jetzt nicht, was es war, aber entweder die leere Blasen oder einfach auch, dass das Gel in Ruhe mehr angekommen ist. Aber das war so richtig, ich bin wahrscheinlich um 10 Minuten schneller als Dimmels die Jochen auch wieder gefahren, als wir die Minute oder die 2 Minuten, was ich da, kann mich noch genau erinnern, wo die Kerre war.
Was würdest du sagen ist, also man verliert ja jetzt beispielsweise vorletztes Jahr, hat sie ja unten in seinem Klären hat fast 40 Grad gehabt. Dann hast du einen wahnsinnigen Salzverlust
im
Körper. Ab wann soll man Salz zu sich nehmen? Überhaupt oder gar nicht? Was würdest du sagen?
Salz, ich meine, da gibt es die Salztabletten. Also ich selber, als ich bin 10, 15 Jahre Rennfahrer gewesen, mit Österreich rumfahrt und richtig auch so die österreichische Szene halt, das hat es nie gegeben. Also wir haben halt Magnesium genommen. So die normalen Elektrolytgetränke. Also jetzt rein Salz haben wir nie genommen. Ich weiß aber eben von meiner Frau, die hat Ironman gemacht und da war Salz total ein Thema.
Okay.
Und von daher konnte ich aber jetzt gar nicht sagen, ich würde es relativ verteilt über den Tag dann nehmen. Also nicht dann zu sehr auf den Dusch, weil ich glaube, das ist auch vielleicht der Gedanke, dass dann im Morgen irgendwie was durcheinander kommt.
Was würdest du sagen, in deiner Meinung nach, sollte ein Hobbyathlet aus dem Ötztaler mitnehmen? Sportlich, menschlich, mental, weil ich sag dir dann, was ich denke, dann möchte mal deine Einschätzung haben.
Ja, mach vielleicht einmal einfach einen Tag für, oder in so einen Tag einmal für sich total allein genießen. Es gibt die Laben, ich muss nicht alles organisieren, es ist schon organisiert. Man hat sehr viel trainiert, höchstwahrscheinlich. Und das ist einfach der Belohnungstag, auch wenn er zart ist, aber dass das wirklich ein schöner Tag wird. Und ich würde jetzt auch gar nicht auf, ich will unter 10 Stunden fahren oder unter 9 Stunden, sondern einen lässigen Tag haben und schauen, was rauskommt.
Ja, ich sehe das komplett gleich, weil ich habe letztes Jahr beispielsweise ein bisschen verkrampft. Ich habe gesagt, okay, ich möchte unbedingt das fahren und in meinem Kopf wurde es dann, okay, jetzt muss ich schnell weiterfahren bei den Labestationen, das geht sich nicht aus. Und dann verkrampfst du halt irgendwann. Und ich glaube, dass es einfach ein schönes Erlebnis ist, braucht man das, das loslassen und sagen, okay, ich fahre Vollgas, was ich habe und dann steht halt die Zeit da, die da steht. Aber du sollst dich, glaube ich, nicht so verkrampfen auf irgendwas Bestimmtes sonst.
Ja, auch die Gegend genießen und auch die Mitbewerber, also die anderen Teilnehmer, das ist ja super cool. Also wenn man das nicht hat, ich glaube, da hat man was verpasst. Ja. Also dass man es einfach echt genießt und ja, mit einer gewissen Lustigkeit da an die Sache zugeht.
Weil man seinen Endeffekt ja wegen dem Spaß dort.
Ja, genau. Es ist
gewinnen werden wir es eh nicht.
Es ist ein Rennen natürlich, aber es ist eine Touristikfahrt. Also es geht durch eine wunderschöne Gegend. Das Wetter ist, also meine liebsten Geschichten über Ötztaler sind die, wo das Wetter total kacke war, weil es sind einfach so krass wilde Sachen gewesen. Erlebnisse, an die netten Tag kann ich mir gar nicht erinnern, wo es einfach nur ein Netzwetter war. Also es ist einfach der Schneeregen beim Start, das ist schon
Hat was, ja. Ja, weil man nicht fahren muss, natürlich.
Ja, ja. Man muss nicht, aber man fährt dann und man kann sich auch helfen. Also es ist halt, man muss halt einfach, komme ich an meine, ich habe damals kein gescheites Material gehabt, also ich habe nur Langlaufhandschuhe gehabt. Und ich habe halt dann so gelbe Putzhandschuhe um 1 Euro nur im Shop gekauft, am Tag vor dem Rennen in Sölden. Und mir war warm an dem Tag, wo, weiß nicht, schon mal 1000 nicht gestartet sind und 700 im Kirtei dann nicht aufgehört haben. Da war mir warm beim Auffahren, das darf ich, also sage ich hiermit, aber und das war aber auch eine Euro-Lösung. Also es gibt für jedes Problem dann irgendwo eine Lösung.
Eine Lösung gibt es immer,
ja. Ja.
Sehr cool. Helmut, wirst du dieses Jahr auch vor Ort sein? Oder bist du irgendwo in der Welt unterwegs?
Nein, ich hab super viel Höhentrainingslager jetzt gemacht fürs Team. Und ich habe eigentlich keinen Einsatz mehr. Also Österreich-Umfahrt war jetzt der letzte Einsatz. Und außer es fällt einer was ein oder es fällt jemand aus und ich muss Welter oder so. Aber eigentlich, ich habe jetzt noch nichts geplant, aber eigentlich, glaube ich, gebe ich mir schon, weil es ist ja schon super toll, dann auch die betreuten Fahrer zurückzukommen sehen oder auch wenn die Familienmitglieder dann die Athleten super, begrüßen. Ja. Also es ist so wie so im Kleinen so ein bisschen aus dem Krieg zurückkommen, kommt es einem fast vor. Also es ist komplett irre, wie was sie da anspielt. Also es ist echt toll zum Miterleben.
Und du bist irgendwo ein kleiner Teil davon, wenn du dich trainierst.
Ja, genau. Ja. Oh, ein wichtiger Teil.
Ja, ein wichtiger Teil, ja. Hoffentlich. Helmut, genau. Ich sage vielen, vielen Dank,
gern,
dass du viel geteilt hast. Und wir sehen uns dann in dem Fall hoffentlich auf der Ziellinie, oder?
Ja, in dem Fall kriege ich eine.
In dem Fall kommt es rein. Und wer richtig gutes Training will, bitte gerne beim Helmut melden. Dann ist die Zeit unter 8 Stunden kein Problem, hat man nicht.
Ja, genau.
Danke, Helmut.
Bitte gern.